Sie hören den ersten Teil der Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid zu Johannes 2 mit dem Titel Ohne Wenn und Aber. Den zweiten Teil dieser Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid hören Sie in unserer nächsten Sendung Quelle des Lebens, heute in einer Woche. Wir lesen aus Johannes Evangelium Kapitel 2 die Verse 1 bis 12. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht lange da. Amen.
Bürde, Freiheit, mein Geist gewinnt.
Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.
Meine Lieben, es vergingen 3 Tage, da war eine Hochzeit. Eine Hochzeit, wo die Mutter Jesu mit dabei war. Es kann sein, dass es aus der näheren Verwandtschaft war. Es heißt hier ausdrücklich, die Mutter Jesu war von allem Anfang dort. Und dann als zweites, Jesus und seine Jünger waren auch dazu eingeladen. Wie schön ist es, wenn Jesus zu einer Hochzeit eingeladen wird. Das heißt, wenn Jesus in den Herzen wohnt und er mit dabei ist, wenn Menschen den Bund miteinander schließen, den Lebensbund, dann hält er. Wie es heute geht, Oberflächlichkeit, auch wenn es noch kirchliche Trauungen sind, es ist Oberflächlichkeit. Man denkt nur noch ans Festen, obwohl zur Zeit Jesu auch gefestet wurde.
Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.
Schon zeigt sich die erste Schwierigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, während der Zeit Jesu und auch früher wurde eine Hochzeit oft bis zu 7 Tage lang gefeiert. Sobald die beiden jungen Menschen die Ehe begonnen hatten, dann wurde 7 Tage ganz stark gefestet. Und es waren zu den Hochzeiten immer sehr, sehr viele Menschen eingeladen. Nicht nur ganze Dörfer, sondern ganze Sippschaften aus allen Winkeln. Es war ein großes Fest. Stellt euch vor, an diesem großen Fest, es wird schon reichlich gefestet, gegessen und Wein getrunken. Wein gehörte zur Hochzeit. Und da kam die Verlegenheit. Plötzlich war kein Wein mehr da. Entweder hatten die Leute so viel getrunken, schon am Anfang, oder es waren mehr Leute gekommen als kalkuliert. Oder der Speisemeister, der den Wein hätte besorgen sollen, hat sich verrechnet. Es sind da verschiedene Möglichkeiten. Aber eines wollen wir festhalten, es mangelte an Wein. Der Wein ging ihnen aus. Für eine Hochzeit war das damals wirklich etwas sehr Unglückliches. Das war eine Verlegenheit. Nun, die Mutter Jesu war ja mit dabei. Und Jesus selber mit den Jüngern. Also wenn Jesus mit dabei ist, sollte doch nichts mangeln. Und die Mutter, die sagte sehr rasch ihrem Sohn, es mangelt an Wein. Sie haben keinen Wein. Sie machte einerseits es richtig, sie kam mit der Not aller zu Jesus. Es ist für uns auch wichtig, dass wir in jeder Lebenslage, in jeder Notlage zu Jesus kommen dürfen und können, auch mit jedem Anliegen, das uns irgendwie in Verlegenheit bringt oder in Not bringt. Wir können sagen, ja gut, sie hätten halt die Hochzeit mal ohne restlichen Wein machen können. Es wäre sicher auch gegangen, aber es hätte etwas gefehlt.
Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.
Ich möchte gern gehorsam sein in dem, was Gott mir sagt. Lernen zuzuhören, wenn er mich etwas fragt. Die Bibel so zu nehmen, wie es geschrieben steht. Und Jesus nachzufolgen, wohin der auch geht. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. es der Herr gefällt. Und ich kann mich nicht vereinen mit der Sprache dieser Welt. Ich will auch nur das essen, was gut und nahrhaft ist. Denn ich kann doch nicht vergessen, dass meinem Körper ein Tempel Gottes ist. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Ich möchte den Menschen erzählen von meinem Heiland Jesu Christ, damit sie ihm wählen, solange es noch möglich ist. Weißt du denn, wer er ist? Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir. Oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund kann nur die Liebe sein.
Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.
Nun, als sie das Jesus gesagt hatte, Maria, sagte er zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Welch eine Einmischung. Er hört Jesus denn die Gebete auf diese Weise? Er sagt ihr auch: Meine Zeit ist noch nicht da. Ja, wann war es denn Zeit für Jesus? Kurz darauf hat er es ja doch gemacht, hat er eingegriffen. Wieder einer der bekannten Widersprüche, die man in der Bibel findet. Einmal sagt, meine Zeit ist noch nicht da, zum Meinen Stellung zu nehmen. Und doch, plötzlich war die Zeit da. Gerade dieses Beispiel zeigt uns, wann die Zeit Jesu da ist für die Hilfe und wann nicht. Die Mutter Jesu, die Maria, wurde etwas zurückgestutzt. Es ist ja oft so, dass die lieben Frauen den Männern immer so rasch wie möglich sagen, das und das fehlt, mach's jetzt. Das ist so eine Frauenart, die oft bei schwachen Männern auch zu finden ist. Maria war eine Frau. Sie wollte, dass Jesus handelt. Sie vertraute ihm. Nur Jesus konnte noch helfen. Sie wusste ja, dass das der Gottes Sohn ist, der Messias. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt in diesem Moment. Hatte noch nicht viel Sachen gemacht als Messias. Er ist noch nicht aufgefallen. Er hat den Dienst noch nicht richtig aufgenommen. Einzig die Taufe im Jordan hatte er hinter sich, wo man den Geist Gottes herunterfahren sah wie eine Taube. Dann war er dazwischen am See Genezareth, berief die vier Jünger, war wieder zu Hause in Nazareth, jetzt zur Hochzeit mit seinen Jüngern in Kana. Er soll doch jetzt handeln. Jetzt ist doch die Not da. Kennen wir dieses Gefühl, ganz besonders, wenn wir in Not sind, oder krank sind oder wenn wir um ein Leben ringen, dass wir immer meinen, jetzt wäre der Zeitpunkt da, dass Jesus endlich eingreift. Es gibt oft Gebete, das sagt, wir nehmen dich bei deinem Wort, du musst jetzt eingreifen. Jesus wehrt das auch bei uns ganz entschieden ab. Warum? Wir kleine Menschlein haben nicht die Berechtigung, dem Herrn Jesus eine Zeiteinteilung zu machen. Ihm zu sagen, jetzt ist der Moment da, jetzt ist da. Wir sind von Natur aus ungeduldig und können nicht warten. Darum beten auch viele Menschen etwas fälschlich. Sie sind ungeduldig. Aber Jesus sagte Maria, meine Zeit ist noch nicht da. Maria hätte in diesem Moment verstimmt sein können. War doch das ihr Sohn? War doch das vor einer großen, großen Hochzeitsgesellschaft? Da geschah ja nicht nur einfach im Geheimen. Wie reagieren wir, wenn ein Mensch uns nicht sofort antwortet oder Gott uns nicht antwortet auf unsere Gebete? Dann lassen wir es halt. Es hat doch keinen Sinn. Können Sie es zuerst nicht begreifen, dann werden wir sauer und böse, murren und glauben zum Schluss nicht mehr an Jesus. Die Zeit Jesu war noch nicht da, weil verschiedene Vorbedingungen zur Erhörung des Gebets, es mangelt an Wein, dass das erfüllt werden konnte. Mal musste die Stellung der Maria korrigiert werden. Als zweites musste die Maria auch etwas lernen und ihre ganze Umgebung. Nämlich nicht sauer zu werden, wenn Gott nicht sofort antwortet. Wenn Jesus noch ruhig bleibt. Als drittens, wir müssen lernen, Gottes Zeiten zu respektieren. Nicht, wenn ich meine, jetzt geht es nicht mehr weiter, es geht die Krankheit zu weit, ich kann nicht mehr. Nicht das ist maßgebend, sondern maßgebend ist der Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat. Sei es zur Hilfe oder zum Sterben. Aber wir Menschen müssen lernen, Gott keine Zeitvorschriften zu machen. Meine Zeit ist noch nicht da.
Als sinnend meine Lieben ich heut überdacht, vernahm ich ein Wort in der Früh, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Zwar sind unsere Wege oft krumm und verwirrt, wie soll es nur enden, sag ich. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Nein, Jesus verspätet sich nie. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Nein, Jesus verspätet sich. Unser Herz vor Ungeduld weint, vom Ringen uns zittern die Knie. Er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. Er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. So lautet die Lehre, die heute mir klar. Ich weiß nicht das Wann und das Doch hab ich ein seliges Wissen für wahr, mein Jesus verspätet sich nie. Doch hab ich ein seliges Wissen für wahr, mein Jesus.
dann die Maria, sie reagierte richtig hierauf. Es ging ihr ein Licht auf. Sie sagte den Dienern nicht, ja, wartet ein wenig, es kommt dann ja schon. Nein, sie sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, was er euch sagt, das tut. Maria meinte, was Jesus tun sollte. Und jetzt hat ihre Ansicht plötzlich geändert, auf Jesus zu hören und das zu machen, was er sagt, das zu tun. Das ist ein Lernprozess, meine Lieben, die viele Gläubige noch nicht gelernt haben, auch wenn sie alt sind. Wir müssen lernen, auszuharren, bis die Zeit Gottes da ist zum Eingreifen. Solange ich Gott Vorschriften mache in irgendeiner Form, sei es durch Worte, durch meine Gefühle, durch meine Ungeduld, so greift Jesus nicht ein. So bleiben viele Gebete unerhört. Und Maria plötzlich, dass sie ihrem Sohn sagt, was er zu tun hat, was da los ist, muss sie lernen, auf ihren Sohn zu hören. Und auch den Diener muss sie zeigen, ihr müsst auf ihn hören. Wenn unsere Gebete unerhört bleiben, müssen wir lernen, auf Jesus, auf das Wort Gottes zu hören. Dann heißt es Bibel lesen, bis es nicht mehr geht, bis Gott uns die Antwort gibt. Und Gott gibt uns immer die richtige Antwort, wenn seine Zeit noch nicht da ist für sein Eingreifen. Maria, sie gibt ein Rezept den Dienern. Dieses Rezept ist heute genau gleichgültig. Nämlich, was er sagt, was Jesus sagt, das sollt ihr tun. Nicht ungeduldig sein, nicht vor Sorgengeist murren und hadern, sondern aufmerksam jetzt darauf hören, was Jesus sagt. Hast du das in deinem Leben auch schon gemacht? Schreist du einfach zum Herrn, wenn du in der Not bist? Oder hast du wirklich gelernt, auf Jesus zu hören, dass er dir oder mir sagen kann, was ich zu tun habe? Ich habe das in meinem Leben oft erlebt, dass ich, bevor der Jesus mich gebrauchen konnte im Dienst, dass ich dies und jenes noch zu ordnen hatte. Was er sagt, das tut, meine Lieben. Schiebt's nicht hinaus. Oft beschuldigen wir unsere Mitmenschen. Dann hören wir nicht, was Jesus uns sagt. Sondern müssen wir eben Buße tun. Unsere eigene Schuld erkennen. Unsere Gebete dürfen nicht einfach eine Gewohnheit sein. Oder biblische Handlung zu einem Mechanismus werden. Ja, wenn ich das habe, Handauflegung, dann ist wieder gut. Nein. Gott will unser Leben verändern. Er will, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir lernen, auf ihn zu hören. Von ihm zu lernen. Und Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Gläubige sind oft nicht sanftmütig und demütig. Dann antwortet der Herr nicht. Maria hat ihre Sanftmut und ihre Demut bewiesen, indem sie nicht mehr selber redete, sondern sagte, hört auf Jesus. Hört auf ihn. Und was er sagt, das tut. Sind wir bereit, das zu tun, was er von uns verlangt? Oder wollen wir einfach unseren frommen Kopf durchsetzen? Es kann natürlich nicht sein, dass jemand krank ist oder sogar stirbt. Das hat mir jemand gesagt, das kann doch nicht im Willen Gottes liegen, dass schon ein 50-jähriger Mann stirbt, weil er Krebs hatte. Fragen wir doch Jesus, seine Zeit, sein Leben, sein Wille. Wir leben dann seine Liebe.
Alles will ich Jesus geben, er hat meine Schuld gesühnt. Ihm vertrauend will ich leben, für Tag in seinem Dienst. Alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles dir, mein treuer Heiland, alles geb ich dir. Meinem Heiland, ich mich weihe, sitze ihm zu Füßen gern. Irdsche Freude ich jetzt meine, will nur dienen meinem Herrn. Alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles dir, mein treuer Heiland, alles geb ich dir. Heiland, dir geb ich mein Leben, lass mich sein nun völlig dein, und dein Geist mir Zeugnis gebe, dass du wohnst im Herzen mein. Alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles dir, mein treuer Heiland, alles geb ich dir. Alles, Jesus, übergeb ich, alles, was ich hab und bin. Fülle, Herr, mit Lieb und Kraft mich, heilige mir Herz und Sinn. Alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles dir, mein treuer Heiland, alles geb ich dir. Alles geb ich dem Erlöser, fühl die heilige Flamme sein und die Freude des vollen Heiles zieht in meine Seele ein. Alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles dir, mein treuer Heiland, alles geb ich dir.
Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße.
Es waren dort Wasserkrüge. Wie viele Stück waren es?
6 steinerne Krüge.
Diese wurden gebraucht, die Juden mussten sich bei allem waschen. Sie mussten viel die Hände waschen, die Kleider waschen, alles. Reinlichkeit wurde groß geschrieben, und da brauchte es auch Wasser, und sie mussten auch das Wasser aufbewahren. Diese großen Gefäße, das heißt hier Krüge, aber es waren große Gefäße, nämlich ein solches Gefäß fasst 2 bis 3 Maß. Und ein Maß war zur damaligen Zeit 38 bis 40 Liter. Das waren 6 solche Krüge, total 600 Liter. Ja, was sollen diese Krüge da zu tun haben mit Wein? Man wusch sich ja dort drin, man badete dort drin. Jesus hatte einen Plan. Nehmt diese Krüge.
Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. und sie füllten sie bis oben an.
Füllt diese Krüge mit Wasser. Das heißt, und sie füllten sie bis oben an. 600 Liter, meine Lieben. So viel Wein. War das nicht etwas übertrieben? Ja, die Diener, die sahen da ja noch keinen Wein. Das war ja nur Wasser. Stellt euch vor, wenn sie 10 Liter Gefäße hatten, um diese Krüge zu füllen, diese Gefäße. Sie mussten 60 Mal hin und her gehen und Wasser holen, bis die voll waren. Das brauchte einige Zeit. Interessanterweise hat der Diener keiner gefragt, wozu, das ist doch Unsinn. Wir brauchen Wein, nicht Wasser. Meine Lieben, sie taten es, was Jesus gesagt hatte. Das bedeutet für uns, wenn Jesus uns korrigiert, uns Wegweisung gibt, müssen wir nicht mit unserem Verstand jetzt das untersuchen, hat es Sinn oder hat es keinen Sinn, sondern Gehorsam widerspricht oft dem menschlichen Verstand. Denkt mal, die Leute werden alle gescheit sein. Und Jesus verlangte hier etwas, was Unsinn war im menschlichen Gedankengang. Und doch, sie taten's. Gott täuscht sich nicht. Sie hatten keinen Wein. Wollte er ihnen einen Sirup machen? Was hatte er vor? Das interessierte sie nicht, sondern sie schwitzten und füllten da 60 Mal hin und her ungefähr gehen, um diese 600 Liter Wasser in diese Gefäße hineinzubringen. Sie taten's. Oft verlangt Gott von uns Dinge, die wir nicht verstehen. Es gibt in vielen Familien so viel Streit. Ich wurde schon oft gerufen, unter Gläubigen auch solche Streitigkeiten zu schlichten. Man versteht sich gegenseitig nicht. Man beschuldigt sich gegenseitig. Wie reagiert der Mensch, wenn ich den Menschen dann jeweils sagen musste, tue Buße für deine Sünde, vergib dem Mitmenschen. Denn Jesus sagt, wie wir unseren Mitmenschen vergeben, so wird euch auch der himmlische Vater vergeben. Wenn wir nicht vergeben, haben wir auch keine Vergebung. Wir können die schönsten Bibelsätze dann auswendig sagen, es nützt nichts. Solange wir in unserem Herzen noch Bitterkeit und Wut und Rachesucht oder Schmerz haben gegenüber den Mitmenschen. Es ist oft schwer, wenn man den Eindruck hat, ich habe ja nicht gefehlt, die anderen sind alle schlecht. Oft sind die anderen schlecht, ja. Aber wenn ich nur 5% Schuld habe an einem Streit, so muss ich meine 5% vor Gott und den Menschen ordnen. Da ist immer ein Segen für uns selber, wenn wir ordnen. Aber der Verstand sagt, nein, die anderen, nochmals die anderen. Was er euch sagt, tut. Versöhnet euch untereinander. Liebet euch untereinander. Macht den Strich und das alte Zeug.
Nicht große Heldentaten, die Jesus
Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an.
Und dann greift Jesus ein. Sie taten, was er ihnen geboten hatte. Und sie füllten diese Krüge mit 600 Liter Wasser.
Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam.
Ist das was Komisches oder nicht? Da kommt mein Verstand doch nicht mit. Die haben jetzt 600 Liter in diese Gefäße hineingeschöpft, hineingegossen. Und jetzt sagt Jesus: Nehmt das wieder raus. Nehmt Krüge und nehmt das raus und bringt es dem Speisemeister. Haben die Diener gesehen, war das schon Wein? Wir sind hier doppelten Gehorsam. Wir würden sagen, ja, Wasser hätte man am Anfang Jesus bringen können. Vereinfachung der Tätigkeit. Rationalisierung, würde man das modern ausdrücken. Nein, sie mussten im Gehorsam in die großen Kübel das reintun, die 600 Liter Wasser. Und jetzt sagt Jesus: Schöpft's, nehmt's wieder heraus und bringt's dem Speisemeister. Hat einer der Diener gewusst, dass das Wein ist? Nein. Keiner wagte mehr, was zu sagen, sondern sie hatten nur noch blinden Gehorsam. Sie taten's. Sie hatten die Worte Marias zu Herzen genommen. Tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. Und sie brachten es dem Speisemeister. Und der probierte natürlich den Wein. Das war seine Aufgabe. Er musste das Essen probieren. Er musste den Wein probieren, ob alles gut und recht ist. Und dann wurde aufgetischt. Nun, der Speisemeister kostete dieses Getränk. Es war Wein. Und was hat er gesagt?
Und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten.
Der Speisemeister, statt dass er sich freut an diesem guten Wein, machte Vorwürfe. Er hat festgestellt, dass dieser Wein besser war als der vorausgegangene. Und ganz sicher war der vorausgegangene Wein auch ein guter Wein. Und die Abstinenzler sagen, ja, der erste Wein war mit Alkohol und der Wein von Jesus war ohne Alkohol, also war er besser. Nun, diese Behauptung hält das Wort Gottes nicht stand. Nein. Das ist ein Verdrehen des Wortes Gottes. Jesus machte guten Wein. Bekanntlich schlechter Wein, der stark geschwefelt ist und so weiter, der ist nicht so gut. Und es gibt auch mehr oder weniger alkoholhaltiger Wein. Aber man rühmt ja die Öchslein bei der Weinernte. Und je mehr Öchslein, das heißt Zucker im Wein ist, umso mehr Alkohol gibt es dann darin. Also mit einem guten Wein meint man einen Wein mit viel Öchsli. Das sagt die Natur. Nun, ich hätte mich ja gefreut, wenn Jesus da alkoholfreier Wein gemacht hätte. Aber die Bibel sagt es uns einmal anders. Völlig anders. Eines sagt uns das Wort Gottes: Der Speisemeister probierte diesen Wein und er lehnte sich auf. Er rief den Bräutigam, reklamierte ihm, statt dass der Bräutigam jetzt sich freuen konnte, mit seiner Frau zusammen gut essen und gut trinken, mit den vielen, vielen Gästen, muss er eine Reklamation entgegennehmen vom Speisemeister. Auch etwas eine Hochzeitstrübung, oder nicht? Er sagt: Hör, den guten Wein bringt man zuerst. Und wenn die Leute dann betrunken sind, dann bringt man den schlechteren Wein. Die merken sie ja dann sowieso nicht so gut. He? Also der schlechte Wein kommt dann an zweiter Stelle. Und du hast jetzt den guten Wein behalten und zuerst den anderen gegeben, den weniger guten. Was sagt uns das aus? Und ich sage jetzt was ganz Menschliches. Und wenn es nur Wasser zu Wein verändert ist, das nur muss ich weglassen. Denn es war auch das erste Wunder, das Jesus tat. Es war ein Wunder, aber Krankenheilung oder wenn ein Blinder sehen konnte oder ein Lahmer gehen konnte oder ein Besessener befreit wurde, war doch das größere Wunder, oder nicht? Eines ist mal ganz sicher, der Speisemeister macht Vorwürfe. Da ist was schief gelaufen. Statt er sagte, oh, das ist schön, jetzt haben wir den guten Wein. Nein, sagte er, nein, das ist der Schlechte. Der gute Wein habt ihr bekommen und der Schlechte war vorher. Da muss was schief gelaufen sein. Warum gab es denn eigentlich so guten Wein? Weil Jesus das Wasser in Wein verwandelte. Heute kann man nur Wein verdünnen mit Wasser. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der aus Wasser Wein machte. Es gibt dann eher den verwässerten Wein. Aber Jesus machte einen guten Wein. Wir müssen mal feststellen, wenn Jesus am Werk ist, auch heute bei uns, auch wenn es schmerzhaft ist, er macht nur was Gutes. Allen denen, die Gott lieben, dürfen alle Dinge zum Besten dienen. Verstehen wir dieses Wort? Was Jesus macht, ist immer gut.
Was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille, wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Drum lass ich ihn nur walten. Was Gott tut, das ist
was Jesus macht, ist immer gut. Was wir Menschen machen, ist oft verkehrt gewesen oder noch heute verkehrt. Keinen Sinn, gegen Gott zu hadern. Denkst mal, Jesus tat hier ein Wunder. Ein mächtiges Wunder, auch für die damalige Zeit. Der Speisemeister konnte an ein Wunder nicht glauben, er kannte den Hergang noch nicht. Aber es war ein Wunder. Und oftmals, wir sehen die Wunder Gottes auch nicht, weil wir zu wenig vertraut sind mit Jesus Christus, zu wenig mit Gott in Kontakt sind, viel zu sehr diese weltlichen und kopfmäßiges Denken oder bei den Frauen, die haben es einfach im Gefühl. Der Heilige Geist, er zeigt uns das Wirken Jesu auch heute. Wir kommen später noch darauf zurück. Nun, der gute Wein war da. Der Bräutigam musste das anhören.
Wir machen einen Abstecher zu 3. Mose 10, Vers 9. Du und deine Söhne, ihr sollt weder Wein noch starke Getränke trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für alle eure Nachkommen.
Das Weintrinken, das ist wirklich ein Problem. Ich denke an die Jugendlichen. Ich war letztes Jahr im Notfall, Kantonsspital. Plötzlich in der Nacht gab es Lärm. Jugendliche schrien vor dem Spital, vor dem Notfall, weil einer der Seinigen im Notfall von der Polizei hineintransportiert wurde. War derart betrunken, dass er fast starb dabei. Alkohol ist nichts Gutes, wenn Missbrauch damit getrieben wird. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir Abstinenzbewegungen haben. Aller Missbrauch, alle Übertreibung, auch die religiöse Übertreibung, gefällt Gott nicht. Und wenn jemand übertrieben Wein trinkt, versklavt ist, statt ein Genuss eine Droge ist, da braucht es Abstinenz. Ich evangelisierte einmal in Stuttgart vor vielen Jahren und dort war ein Prediger von einer ganz großen Freikirche. Morgens um 9 Uhr, ich übernachtete bei ihm, nahm er mich zur Seite und hat mir gesagt, du Bruder Schmidt, hier ein Glas Rotwein. Ich muss immer ein Glas Rotwein trinken, dann komme ich so richtig im Schwung mit Predigen. Jetzt trinken wir zusammen ein Glas Rotwein, dass du heute so richtig im Schwung bist. Ich habe den Wein zurückgewiesen, nicht in erster Linie, weil ich damals auch abstinent war, sondern aus einem ganz anderen Grund. Mir kam dann in den Sinn, am Pfingsten, was haben die Leute gesagt um 9 Uhr morgens, als der Heilige Geist die Leute leitete, das auszusprechen, was der Geist ihnen gab zum Aussprechen, als sie predigten in den verschiedenen Sprachen, die großen Taten Gottes verkündigten. Sie sind voll süßen Weins, sagten die Leute. Sie konnten nicht auseinanderhalten, Betrunkenheit und geisterfüllt sein. Der betrunkene und der geisterfüllte Mensch haben zwar etwas gemeinsam. Der geisterfüllte Mensch redet das, was ihm der Geist Gottes eingibt zum Reden. Er redet nicht einfach nach seinem Verstand, sondern was Gott sagt, das soll zu sagen sein. Und der betrunkene Mann, der sagt auch nicht, was er will, sondern er sagt das, was sein Inneres, sein Verbittertes, sein Gottloses sagt auszusprechen. Betrunkene Menschen, die reden Zeug, die sich nachher darüber schämen, selber schämen. Meine Lieben, und hier lesen wir etwas ganz Interessantes. Die Diener in der Stiftshütte, wenn sie Dienst hatten, sie durften keinen Wein und kein starkes Getränk trinken. Das war Gottes Gebot. Da war drin kein Betrunkener. Warum? Weil Gott ganz klar auseinanderhalten will, ob der Weingeist oder der Heilige Geist wirkt. Gott will zu uns reden durch den Heiligen Geist und nicht durch den Weingeist. Darum habe ich damals das Glas Wein abgelehnt. Ich habe gesagt, ich will das sagen, was der Herr Jesus will. Nicht, dass ich in Schwung komme. Er hat zwar gemeint, ja, du bist schon jung, du hast schon Schwung, aber du bekämst noch mehr. Ich wusste ganz genau, dieses Glas Wein wäre für mich Sünde gewesen. Ich hätte nicht predigen dürfen und können nachher. Aber ich predigte ohne Wein. Und der Herr segnete, gab Bekehrungen, wirkte. Nun, die Diener durften nicht in Stiftshütte hinein Dienst tun, wenn sie Wein getrunken hatten. Sie mussten nüchtern sein. Merken wir mal gut, Alkohol macht ein freudiges Herz, wenn er in leichtem Maß genossen wird. Aber er fördert nicht den Heiligen Geist. Dann verstehe ich hier die Abstinenz gut.
Herr, füll mich neu mit deinem Geiste, der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinzieht. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände.
In Sprüche 20, Vers 1 lesen wir zum gleichen Thema: Der Wein macht Spötter und starkes Getränk macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise.
Also der Wein und starkes Getränk macht zu spöttern. Das habe ich in meinem Leben praktisch erlebt. Als wir 1957 hier in Bieberstein uns niederließen, da bauten, und da war das Dorfgespräch. Und 1958, die Säufer von Bieberstein, damals hat es mehr Säufer gehabt, prozentual als heute, die waren auf dem Wirtshaus, standen auf dem Tisch, soffen sich voll und sagt: So, jetzt Josef Schmid kommt und sagt, tut Buße. Aber ich war nie gegangen. Ich hatte sogar schon Telefonate gehabt. Komm rasch, rasch zu uns. Auch der Betrunkene ist nicht aufnahmefähig für das Evangelium. Merken wir uns das ganz gut. Er muss wieder nüchtern sein. Nun, da spotteten sie und dadurch wurde ich ja bekannt. Was ich den Leuten nicht selber predigen konnte, nämlich Buße, das predigten sie selber, aber besoffen. Es tat aber niemand Buße. Doch, es taten auch Buße. Von diesen Säufern kamen einzelne später hier in die Versammlung, als sie sich bekehrt hatten. Der Geist Gottes wirkt. Aber der Alkohol und Spötter, das kann man nicht trennen. Die Bibel ist die Wahrheit. Alkoholische Getränke und starke Getränke sind nicht Neuzeiterscheinungen, sondern vor vielen tausend Jahren, vielleicht 4.000, 5.000 Jahren vorher, kannte man das schon im Alten Testament.
In Epheser 5, 18 lesen wir: Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen.
Epheser Brief sagt uns ganz klar: Sauft euch nicht voll Wein, das ein unordentliches Wesen zur Folge hat. Der Alkoholübergenuss oder Missbrauch macht den Menschen labil, unordentlich. Der Alkoholsüchtige vernachlässigt mehr und mehr seine Pflichten in der Familie, seine Pflichten auf dem Arbeitsplatz. Er kommt in ein lotterhaftes Wesen hinein, hält Versprechen nicht, plaudert viel. Und Paulus mahnt hier: Sauft euch nicht voll mit Wein. Die Bibel sagt ganz klar, der Wein ist nicht da, um sich voll zu saufen. Ist auch nicht da, um gut dienen zu können dem Herrn. Da brauchen wir den Heiligen Geist, nicht Wein.
Rede zu mir, mein Heiland, denn dein Kind höret dich. In deinen heiligen Willen leg ich mich völlig.
Dein Tod.